Ja, das Ende einer kleinen Predigtreihe. Israel, ein Geheimnis. Und so ist es wirklich. Israel ist ein Geheimnis. Momentan, wenn man sich so umhört oder auch schon eigentlich die ganzen Jahre, die ganze Zeit hinweg, gab es viele verschiedene Meinungen, Positionen, was Israel betrifft. Hier und da Argumente in die eine oder andere Richtung und jetzt in der heutigen Zeit noch befeuert durch das Internet und die ganzen modernen Medien, was man da alles zu hören und zu lesen bekommt. Israel, ein Geheimnis. Heute der dritte und letzte Teil dieser Predigtreihe. Und wir haben uns angeschaut im ersten Teil diese wunderbare Berufung, die Israel bekommen hat, die das Volk Israel bekommen hat von ihrem Gott. Wunderbar berufen, ausgestattet mit all dem, was Gott ihnen zur Verfügung stellen wollte, aber auch die Erwartung, die von Gottes Seite dann an sein Volk herangebracht wird. Und so haben wir uns im zweiten Teil dann beschäftigt, auch mit den Gerichten Gottes, die Israel erlebt hat und vielleicht noch erleben wird. Und wenn man sich das alles so an sich anschaut, aus heutiger Sicht, könnte man ja meinen, tja, ist der Plan Gottes schiefgelaufen? Die ganzen Verheißungen, die Israel hatten, das ganze Vorhaben Gottes mit seinem Volk, ist das alles schiefgelaufen? Könnte man ja meinen. Ist ja kümmerlich, wenn da nur ein Überrest, ja, wenn ein Überrest Teil am Heil Gottes hat. Und wir aus den Nationen, die Frage, die uns beschäftigt, sind wir jetzt Plan B? Nein, bei Gott gibt es in der Geschichte mit seinem Volk ein Happy End. Das darf ich euch schon mal verraten. So viel vorweg. Es gibt ein Happy End und wir wollen heute uns anschauen, wie die Wiederherstellung Israels, die Annahme Israels, was dazu die Bibel zu sagen hat. Ich habe ja am Ende des zweiten Teiles diese Mutmaßung angesprochen, dass bei all den Gerichten, die Israel im Laufe der Geschichte so erlebt hat, durchlebt hat, da könnte man auf den Gedanken kommen, dass Israel bei dem weiteren Heilsplan Gottes keine Rolle mehr spielt. Keine Rolle mehr spielt, Gott hat sein Volk verstoßen. Ja, auf den Gedanken könnte man ja kommen. Und so greift der Apostel Paulus in einer rhetorischen Frage diesen Gedanken auf, Römer 11. Wir hangeln heute uns so ein bisschen an dem Kapitel 11 entlang. Was kann man machen? Schon weiter, genau. Hier schreibt Paulus im ersten Vers, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist die Frage, das sind die Gedanken, die kausiert haben auch damals schon in der Gemeinde in Rom. Aber er schiebt gleich die richtige Antwort hinterher, damit gar keine falschen Gedanken aufkommen oder Zweifel bestehen bei den Lesern. Auf keinen Fall, sagt er, auf keinen Fall. Nein, so ist es nicht. Auch wenn es zwischendurch manchmal so aussehen mag, nein, so ist es nicht. Und dann argumentiert Paulus, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Wenn wir uns das mal überlegen, auch Paulus, der Apostel Paulus, er gehört ja zum Volk Israel. Ich bin ein Nachkomme aus der Nachkommenschaft Abrahams, sagt er. Er gehört zum Volk Israel. Und wenn Gott sein Volk verstoßen hätte, dann hätte auch der Paulus keine Chance gehabt. Das ist so seine erste Argumentation. Also diese Vermutung der totalen Verwerfung scheitert schon mal zunächst an der Person Paulus. Er war Jude, er war sogar Pharisäer. Und dann im Vers 2 geht's weiter. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Und nun folgt ein weiterer Beweis, Achtung. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Und jetzt zitiert Paulus das, was Elia gegenüber Gott gesagt hat. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten auch mir nach dem Leben. Ja, hast du auch schon mal so gedacht? Ich bin der Einzige, der Gott treu nachfolgt. Ich bin der Einzige, der aufopferungsvoll dient. Ich bin der Einzige, der sein Bestes gibt. Ich bin der Einzige, der leiden muss. Also mich haben schon mal solche Gedanken überkommen, ja. Vers 4, das lesen wir hier weiter. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal die Knie nicht gebeugt haben. Das ist die Beweisführung, die Paulus hier bringt, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat, trotz des großen Versorgens, trotz immer wieder, dass es sich abgewendet hat von ihrem Gott. Elia sieht auch in seiner Zeit diesen unvorstellbaren großen Abfall von Gott und meint, er ist der einzige Treue. Ja? Er ist der einzige Treue und Gott sagt ihm, du irrst dich, ich habe noch 6.999 andere. Ja? Ich habe noch mehr. Und glaubt mir, unser Blick ist da manchmal ganz schön eingeschränkt, wenn es um das Wirken Gottes geht in dieser Welt. Wir sehen unseren kleinen Teil, haben unseren begrenzten Bereich, aber Gott sieht viel größer. Und Paulus kommt dann zu der Schlussfolgerung, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach der Auswahl der Gnade entstanden. Vers 5, das dann schon. Die jetzige Zeit meint ja die Mitte des ersten Jahrhunderts, wo nach der Auferstehung Jesu die ersten Gemeinden gegründet wurden. Und in denen war auch ein Überrest der Juden mit versammelt. Zum Beispiel in Jerusalem, das wissen wir alle, haben sich zunächst einmal 5000 Menschen bekehrt und dann nochmal 3000, sind insgesamt 8000, das ist schon mal 1000 mehr als bei Elia damals. Und das waren ja Juden zunächst mal. Paulus sagt, Gott hat einen Rest nach der Auswahl der Gnade erhalten. Schätzungen sagen, dass es in dieser Zeit so ungefähr 6 bis 7 Millionen Juden gegeben hat, inklusive der, die in der Verstreuung oder Diaspora gelebt haben. Ein Überrest, sagt Paulus, ein Überrest hat das Heil in Christus ergriffen. Aber der größte Anteil, und das ist das, was Paulus immer so schmerzt und was ihm zu schaffen macht, der größte Anteil oder der größte Teil hat keinen Anteil an dem Heilsplan Gottes und war verstockt, verhärtet, blind, vor den Augen eine Decke. All die Dinge lesen wir in der Bibel. Und darunter leidet Paulus, dass nur ein geringer Teil seines eigenen Volkes Jesus als Messias erkannt hat und angenommen hat. Ich lese weiter, Vers 6. Wenn aber durch Gnade, so nicht auswerken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Das ist so diese erste Beweisführung, die Paulus führt. Und dann einen zweiten Beweis führt Paulus dann ab Kapitel 11 an. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Und hier auch wieder diese klare Antwort von Paulus, auf keinen Fall. So ist es nicht. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Eifersucht ist doch eigentlich nichts Gutes, oder? Deshalb können wir doch sonst im negativen Kontext auch vom Wort Gottes her. Aber hier soll das Volk Gottes zur Eifersucht, das Volk Israel zur Eifersucht gereizt werden. Also der Abfall des Großteils des Volkes Israel wird zum Segen für die ganze Welt. Das klingt eigentlich paradox, ja, unverständlich irgendwie für uns auch, weil die Rettung durch Christus nicht angenommen haben, abgelehnt haben, ist die Rettung durch Christus allen Menschen, für alle Menschen geöffnet worden, allen Menschen zuteil geworden, können einen Anteil daran haben. Und in der Apostelgeschichte sehen wir das beim Dienst von Paulus auch ganz, ganz deutlich. Paulus, in jede Stadt, in die er kam, hat er zuerst versucht, in den Synagogen Gottes Wort zu verbreiten. Ja? Er wollte erstmal sein Volk auch erreichen, hat in den Synagogen gepredigt mit dem Ergebnis, dass seine Botschaft eigentlich regelmäßig abgelehnt wurde, gesteinigt, verjagt und solche Dinge. Und Paulus sagt dann, na gut, dann gehe ich eben zu den Nationen, ist ja eh meine Berufung. Ja. Und er, Paulus ist es auch, der immer wieder deutlich in diesem Zusammenhang macht, davon hat Gott ja schon im Alten Testament auch durch die Propheten geredet. Das war schon so vorgeschattet. Gott macht deutlich, durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Aber leider, in der Kirchengeschichte wurde diese Aussage auch schon mal falsch ausgelegt. Ja. Falsch ausgelegt, es wurde behauptet, wir die Christen aus den Nationen sind jetzt an die Stelle des Volkes Israel gerückt. Wir sind das neue Volk Gottes, Israel ist abgeschrieben. Und das Tragische ist, auch in unserer deutschen Geschichte mit dem Nationalsozialismus hat man sich auch darauf bezogen bei der Verfolgung der Juden. Selbst auf Martin Luther, wisst ihr das? Auch Martin Luther hat sich sehr kritisch gegenüber Israel, gegenüber das Volk der Juden geäußert, hat eine Meinung gehabt, die dazu noch angestachelt hat. Gott hat die Juden verworfen, ja, und wir sind jetzt das geistliche Israel. Auf keinen Fall, sagt Paulus, auf keinen Fall. Und aber durch uns sollen die Juden ins Nachdenken kommen, sagt er, zur Eifersucht reizen, ja. Wir sollen also unseren Glauben in dieser Art und Weise leben, dass die Juden, wenn wir dann mit ihnen Kontakt haben, ins Nachdenken kommen, eifersüchtig werden. Sie sollen erkennen, ihnen sollen die Augen geöffnet werden, dass das wollen wir auch. Oder eigentlich noch anders, die Errettung sollte eigentlich auch zuerst uns gelten. Ja, für uns ist der Messias auch gekommen in dieser Zeit. Dieser Weg wäre auch unser Weg gewesen. Und jetzt können wir ja mal so in Gedanken die ganzen Israel-Aktionen, die so laufen, prüfen auf diesen Gedanken hin. Dient das wirklich diesem Zweck, das Volk Gottes eifersüchtig zu machen? Ja, ihnen zu zeigen, dass das Heil in Christus ist, dass es etwas Erstrebenswertes auch für sie ist, Jesus Christus. Und dass sie sich darauf vorbereiten, auf den Tag, wenn Jesus ihnen offenbart wird. Das wird für alle Glauben übrigens ein ganz, ganz wundervoller Tag werden. Ja? Auch wenn Israel dann wieder Jesus annimmt, im Vers 15 lesen wir das. Denn kam es schon zur Versöhnung der Völker mit Gott, als er sich von Israel abwandte. Ja? Wie herrlich muss es werden, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. Ja? Wie schön ist es uns für uns jetzt schon, dieses Vorrecht zu haben, diese Gemeinschaft mit Gott genießen zu können, gerettet zu sein, mit all den Gaben, die Gott schenkt, gesegnet zu sein. Aber wie viel schöner wird es werden, wenn das Volk Israel ihren Messias annimmt, ihren Messias erkennt. Ja. Und jetzt, ihr Lieben, verwendet Paulus ein Bild, um uns vor Überhebung zu schützen oder zu bewahren. So mancher hat ja schon, wie ich das schon angedeutet hatte, in der Kirchengeschichte auch gedacht, wir die Christen, wir sind das neue Israel, wir sind der Ersatz. Nein, dem ist nicht so, macht Paulus im Folgenden deutlich, anhand eines Baumes, eines Ölbaumes. Ja, er benutzt das Bild eines Ölbaumes und zeigt die Verbindung zwischen dem alttestamentlichen Gottesvolk und dem neutestamentlichen Gottesvolk. Zwischen Israel und der Gemeinde. Und auch hier sind mir im Laufe meiner Zeit, in der ich mit der Bibel unterwegs bin, schon so manche auch Verständigungsschwierigkeiten aufgetaucht. Manche Auslegungstradition hat sich ja so festgelegt, dass überall, wo der Begriff Ölbaum auftaucht, Israel. Ja? Überall, wo der Bibel Ölbaum auftaucht, das ist Israel. So. Aber wir müssen genau lesen. Und dann werden wir feststellen, dass in der Bibel oftmals gleiche Bilder für unterschiedliche Aussagen verwendet werden. Gerade jetzt, wenn wir uns mal überlegen, die Gemeinde in Rom, sie hatte ja gar nicht all die Bibelstellen, die Parallelstellen, die wir zur Verfügung haben. Ja? Sie hatte im engsten Fall den Brief von Paulus und vielleicht noch ein paar alttestamentische Schriften. Aber nicht, was uns dann in Gedanken alles so kommt und mitrattert. Aber wir schauen mal weiter. Wir müssen Bilder und Vergleiche immer genau lesen und überlegen, was will der Schreiber uns dadurch sagen. Oftmals haben Bilder in der Bibel einen Schwerpunkt, einen Auslegungspunkt. Punkt oder ein Detail, was sie verdeutlichen wollen. Aber ich fange einfach mal an, dann werden wir so Stück für Stück sehen. Vers 17. Genau. Wenn aber einige Zweige herausgebrochen worden sind, also Zweige werden wo rausgebrochen? Aus dem Stamm. Und du, jetzt wendet er sich an die Gläubigen in Rom, an die Christen, die vielleicht in Gefahr standen, sich über Israel zu erheben, ja, überheben, der du ein wilder Ölbaum warst und sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Also das ist eigentlich eine Aussage, die jeden Botaniker schon ganz schön herausfordert. In der Regel werden ja die edlen Zweige auf wilde Bäume gepflanzt, ja? Kennt ihr euch da ein bisschen aus, so mit dem Aufpfropfen, mit dem Veredlen von Bäumen? Ein alter Bruder unserer Gemeinde hat vor vielen Jahren mal, hier vorne, wenn man reinfährt in den Sängerwald, da steht so ein wilder, Birnenbaum. Evi, dein Papa war das. Hat er richtig radikal beschnitten und dann einen guten Birnenbaum, einen guten Reiser, so hat man das genannt, Reis, ne, glaube ich so, nennt man das, aufgepfropft und da wachsen jetzt Früchte dran. Wir haben zwar noch nichts geerntet, weil die Vögel immer schneller sind als wir, aber das war der Sinn dahinter, ja. So ein, und eigentlich ist es in der Natur so, man nimmt einen guten Zweig und tut ihn auf einen Wildbaum, um die Widerstandsfähigkeit, die Robustheit dieses Wildgewächses zu nutzen, um dann trotzdem gute Frucht zu bekommen. Genau. Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig werden. Und hier wird aber in diesem Bild uns eine umgekehrte Vorgehensweise beschrieben. Ein wilder Zweig wird auf einen edlen Stamm gepfropft und das macht man ja eigentlich nicht, wie ich gesagt habe. Und da merkt man schon, wir müssen genau lesen, um auch dann letztendlich richtig zu interpretieren. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, also gegenüber Israel, denkst, wir sind was Besseres, ja? Du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Achtung, die Wurzel sind nicht die Zweige. Ja? Die Wurzel sind nicht die Zweige. Da stimmt ihr mir, denke ich, zu. Vers 19 weiter. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Und das ist schon eine ernste Aussage, ihr Lieben. Das ist schon eine ernste Aussage. Paulus erinnert uns hier an die Ernsthaftigkeit auch unseres Glaubens. Ja, Christusnachfolge nicht leichtfertig zu nehmen, schon gar nicht hochmütig gegenüber Israel zu sein, weil wir einen besseren Zugang haben, sondern vielmehr das Ergehen Israels soll auch für uns eine Warnung sein. Vers 22, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge, Israel. Gegen dich aber, Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Die Gemeinde, die ihre Errettung nicht aus Werken, sondern aus Glauben an das Werk Christi erhalten hat, aus Gnade. Sonst wirst auch du herausgeschnitten, wenn du nicht bleibst in der Gnade. Wenn du nicht bleibst auf diesem Weg der Rettung, die Gott für uns bereitet hat. Also herausgebrochen, eingepfropft und jetzt die Möglichkeit wieder herausgeschnitten werden, ganz schön komplex und verwirrend, ne, die ganze Geschichte. Vers 23, aber auch jene, das sind die zuvor ausgebrochen wurden, die Guten, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, also wenn sie sich besinnen, werden eingepfropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen, ja. Gott ist imstande, Israel, sein Volk wieder einzupfropfen. Also wenn eindeutig die Zweige Israels sind, die Juden, das alttestamentliche Gottesvolk, dann kann in diesem Bild nicht gleichzeitig auch der Ölbaum, der Stamm, die Wurzel Israel sein, oder? Seht ihr das anders? Das ist eigentlich, für mich ist das logisch. Ja. Uns verleitet ja manchmal, wir werden ja manchmal verleitet, in einem Gleichnis wirklich jedes Detail auszulegen. Ja. Ich habe das oft erlebt in Hauskreisen, da hat jeder eine andere Idee. am Ende große Verwirrung oder gar noch Wortgezänke, ja. Aber in den meisten Fällen will der Autor nur eine bestimmte geistliche Wahrheit anschaulich machen, ja. Du brauchst nicht überlegen, wer das Lasttier ist beim barmherzigen Samariter, ja. Soll ich dir verraten, wer das Lasttier ist? Der Esel, ja. Es gibt in der Regel einen Bezugspunkt, eine Aussage. Und jetzt mal zurück zu unserem Bild mit dem Ölbaum. Der Stamm, die Wurzel, die guten Zweige herausgebrochen, weil sie ihren Zweck nicht erfüllt haben. Und daneben ein wilder Ölbaum, wenn wir uns das mal so bildlich vor Augen führen, von dem die Zweige in den guten Ölbaum eingepfropft worden sind. Und jetzt sagt Paulus aber, diese können auch wieder ausgebrochen werden, die zuvor ausgebrochen wurden, wieder eingesetzt werden können. Ja. Also wenn wir das Ganze so nüchtern betrachten, der Ölbaum kann jetzt nicht Israel sein. Dann würde unser Heil in Israel gründen. Aber unser Heil gründet allein in Jesus Christus. Stimmt es? Ja? Unser Heil gründet allein in Jesus Christus. Und dieses Bild hier in dem ganzen Zusammenhang auch des Textes gesehen, da wird dort deutlich, Gott ist ein Gott der Bündnisse, des Bundes. Es gibt den alten Bund mit Israel, es gibt einen neuen Bund in Christus. In dem alten Bund mit Israel ist bereits dieser Rettungsplan, dieser neue Bund Gottes vorgeschattet, prophetisch. Und aus dem alten Bund kommt auch der Christus, Jesus. Ja, das Heil kommt aus den Juden, aber nicht durch die Juden, wenn man das mal so unterscheiden möchte. Und die Bündnisse Gottes haben immer die Gemeinschaft mit Gott zum Ziel. Das ist sein Ansinnen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und Israel hatte salopp gesagt, es vermasselt die Sache. Und deshalb haben wir die Möglichkeit bekommen, in diesen Bund Gottes einzutreten, beizutreten, eingepfropft im Bild zu bleiben, eingepfropft zu werden. Und Paulus betont das aber auch als Warnung für uns. Wenn ihr aber nicht dranbleibt, wenn ihr nicht durch Jesus Christus, durch die Gnade Gottes in diesem Bund bleibt, dann besteht auch die Möglichkeit, dass ihr wieder herausgerissen werdet. Jesus ist der Ursprung und die Vollendung des Heils. Jesus Christus und dieser Bund, dieser Ölbaum, so sehe ich es, ist dieser Bund mit Gott. Da können wir hineinkommen, aber auch wieder raus manövriert werden. Der Weg zur Errettung, diese einzige Möglichkeit zur Gemeinschaft mit Gott. Ob für Israel oder auch für die Gemeinde. Denn Rettung ist nur in Jesus Christus gegründet. Für jeden Menschen gleich, ob Jude oder Heide. Jesus ist der Ursprung und die Vollendung des Heils. Und jetzt ist es ja so, der Großteil der ursprünglichen Zweige sind ausgebrochen. Da ist nur noch ein Überrest, von dem die Bibel spricht. Ein Überrest. Die Nationen hingegen, die ursprünglich nicht im Bund waren, sind jetzt durch die Gnade Gottes und durch Jesus Christus gerufen, in diesen Heilsplan Gottes hineinzukommen, eingesetzt zu werden. Wenn sie aber nicht bleiben, werden sie genauso wieder ausgebrochen. Und ihr Lieben, das widerspricht auch dieser Verkündigung, einmal gerettet, immer gerettet. Ja? Nur allein diese Stelle, noch vieles andere, aber nur allein diese Stelle. Ja? Das Heil ist Fakt, ja. Aber auch unsere Verantwortung ist Fakt. Beides. Ja? Und beides befindet sich in einer Spannung, die wir wahrscheinlich hier auf Erden nie ganz lösen können. Und deshalb sagt Paulus, gebt Acht, dass ihr nicht ausgebrochen werdet. Gebt Acht. Bleibt dran. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Israel und seiner Wiederherstellung. Gott will am Ende der Zeit das Gesamtvolk, ganz Israel, wieder einpfropfen in diesen Heilsbund, den er geplant hat. Genau wie wir werden sie Jesus Christus erkennen und ihn als Retter annehmen. Der gleiche Zugang, kein Unterschied zwischen ihnen und uns. Kein Unterschied, was den Zugang zu Gott betrifft. Die Juden werden mit dem Gesetz gerettet, nicht durch das Gesetz. Ja? Achtung, die Juden werden mit dem Gesetz gerettet, bleiben Juden, ja? Und wir werden ohne das Gesetz gerettet, wir müssen keine Juden werden. gibt ja auch da Tendenzen dahin gehend. Manche versuchen sich der jüdischen Kultur zu nähern und so manche Dinge mitzumachen. Kann man machen, ist ja keine Sünde. Aber es, wenn du denkst, dass es dein Heil unterstützt, ja, dass du das brauchst auch noch, um gerettet zu werden, dann ist das falsch, ist sogar eine Verführung dahingehend. Darum musste sich ja Paulus schon in der ersten Zeit mit den Christen auch auseinandersetzen. Gnade, Errettung ist für beide gleich. Gemeinsam werden wir eingefropft in diesen Ölbaum, in diesen Heilsweg Gottes, in diesen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Der Gnadenbund Gottes, der allein zur Rettung führt. Gott hat sein Volk Israel weder verworfen noch vergessen. Nein, er öffnet ihnen auch zu der festgelegten Zeit die Augen für Jesus Christus, dass sie ihn erkennen als ihren Messias. Und jetzt lesen wir den Vers, dem ich ja den Titel der Predigt entnommen habe, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder und auch Schwestern, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Dieses Geheimnis, ja. Dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und das ist die Gemeinde Jesu. Und dann geht es im Vers 26 weiter. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel wird gerettet werden. Das heißt, wir leben auf einen Zeitpunkt zu, wir alle, wir leben auf einen Zeitpunkt zu, wo die Gemeinde vollendet wird. Und wir leben auf einen Zeitpunkt zu, wo ganz Israel Jesus als Messias erkennt und dann auch gerettet wird, genauso am Heil teilhaben wird, wie wir auch. Ob Juden oder Nicht-Juden, alle sind Sünder. Stimmt das? Alle sind Sünder. Und alle werden aus Glauben und durch die Gnade Gottes gerettet. Für ganz Israel wird es geschehen, wenn die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Eine ähnliche Formulierung gebraucht auch unser Herr Jesus in Lukas 21. Ausgehend von diesem Gericht, was er beschreibt, was dann so 70 nach Christus begonnen hat, fährt er weiter fort im Vers Lukas 21, Vers 23. Denn große Not wird im Land sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeit der Nationen erfüllt sein werden. Paulus spricht von der Vollzahl der Nationen. Jesus hier von einer erfüllten Zeit der Nationen. Wenn das Ende das Eintritt, diese Zeit erfüllt ist, wird auch zeitnah ganz Israel gerettet werden. Sie werden Jesus Christus erkennen. Und das wird wunderbar, ihr Lieben. Freut ihr euch darauf? Das ist die endgültige Erlösung, ja, die Errettung. Doch die letzte Zeit, und das müssen wir uns auch vor Augen führen, ist auch eine Wahrheit. Die letzte Zeit vor diesen Ereignissen wird eine schlimme Zeit werden. Eine schlimme Zeit. Der Prophet Zacharja spricht zum Beispiel davon, dass nur ein Drittel des Volkes Israel gerettet wird. Zwei Drittel werden sterben. Ebenfalls die Offenbarung schildert uns die Ereignisse der antichristlichen Zeit. Und das, was wir jetzt schon in Israel sehen und auch manches Mal mit Freude dahin schauen, jetzt momentan nicht, aber so in der Vergangenheit Dinge gesehen haben und schon mal manchmal als Erfüllung der Prophetie eingestuft haben, diese äußerlichen Dinge, sie werden aller Wahrscheinlichkeit noch einmal zerstört werden. Ich sage das mit aller Vorsicht und Zurückhaltung, so wie ich jetzt momentan Gottes Wort auch verstehe. Denn ehe diese äußerlichen Dinge in Erfüllung kommen können, verändert werden können, muss das Volk verändert werden. Die Propheten sprechen in diesem Zusammenhang von einem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn, Die ausgebrochenen Zweige müssen von Gott wieder eingepfropft werden. Aber das, ich habe es vorhin im Bild schon gesagt, das geht nicht ohne eine radikale Beschneidung. Natürlich ist es für uns begeisternd zu sehen, wie das Volk gesammelt wird in Israel, schon die ganzen Jahrzehnte jetzt, wie der Staat Israel entstanden ist schon. Und dann auch heute, wie Israel auf vielen Gebieten ein fortschrittliches Land ist. Ja, das ist alles begeistert uns zu sehen, aber leider zum Großteil ohne Gott. Und so wird auch diese zukünftige Zeit eine Zeit von großem Druck sein für Israel. Anfeindungen, wie das Volk sie, und der Bibel schreibt, wie das Volk sie noch nie erlebt hat. Nicht unter den Assyrern, nicht unter den Babyloniern, nicht unter Hitler. Man kann sich das, oder man mag sich das gar nicht vorstellen, ja. Und auch wenn wir jetzt in den Nahen Osten schauen, bekommen wir eine Ahnung, wie dies zustande kommen kann. Innerliche Zerrissenheit, äußerliche Bedrohungen, ein Pulverfass, wo es eine Kleinigkeit manchmal noch ausreicht und die Stimmung in der Welt schlägt sich um. Ja, werden sich gegen Israel richten. Der Prophet Daniel spricht davon, das will ich jetzt nicht alles lesen, das würde zu viel sein, aber er spricht davon, wie das vorgehen wird, beschreibt das im Detail, oder auch Saraja. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel versammeln. Ja. Aber im gleichen Zug, also auch dort immer wieder von der Errettung und Wiederherstellung die Rede. Saraja 12, Vers 1. Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Also Gott stellt sich hier in seiner Größe und Macht und Souveränität vor, um jetzt über Israel ins Gespräch zu kommen. Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda. Es wird in Bedrängnis geraten, zusammen mit Jerusalem. Taumelschale, ein Begriff, den wir überhaupt nicht verwenden. So, es muss wohl eine Schale mit berauschendem Getränk gewesen sein, eine Taumelschale. Und wenn du davon zu viel trinkst, ja, dann redest du wirres Zeug und kommst ins Straucheln. Und wenn wir derzeit mal das Gerede anhören, was über Israel gepostet wird überall, ja, Taumelschale, ein recht zutreffendes Bild. Ich habe den Eindruck, es wurde schon alles Mögliche gesagt, nur noch nicht von jedem, ja, wenn man so ins Internet reinhört. Und so gehen die Kommentare immer weiter, das schlaue Gerede. Vers 3, dann folgt noch ein Vergleich. Und es wird geschehen an jedem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen und alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel versammeln. Stemmstein, auch so ein ungewöhnlicher Begriff, aber er meint einen Stein, den die Athleten zum Kraftsport nach oben, zur Übung nach oben gedrückt haben. Ja, mir würde heute Handelbank oder irgendwas sowas sagen. Also ein Gerät in einem antiken Fitnessstudio war das gewesen. Ja, so könnte man es sagen. Aber an diesem Stemmstein werden sich die Leute wundreißen, einen Bruch heben. Das ist eine Nummer zu schwer. Israel ist eine Nummer zu schwer für die Völker ringsum. Das fällt ihnen auf die Füße, weil der Herr eingreifen wird. Israel bleibt bestehen. Israel wird gerettet, wiederhergestellt. Es gibt ein Happy End. Aber leider nur für einen Überrest. Vers 9 weiter. Verzeihung. Und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Wie so oft, auch hier wieder Gericht und Gnade, ganz eng beieinander. Das Ausgießen des Geistes, der Gnade und des Flehens über das Volk Israel ist verbunden mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu, weil es dann heißt weiter, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Der Text spricht hier personal von Gott. Da gibt es keinen Zweifel. Und das ist für die Juden bis zu diesem Zeitpunkt ein Unding, ein Ärgernis. Wie kann man Gott durchstechen? Gott durchbohren? Aber wisst ihr, Jesus hatte nach seiner Auferstehung keine Spuren des Todes an sich. Hat nicht muffig gerochen, weil er schon ein bisschen verwest war. Aber was hatte er an sich? Die Wundmale, genau. Und so zeigt das sich seinen Jüngern. So fährt er auf in den Himmel, so sehen wir ihn in der Offenbarung als geschlachtet, als das Lamm wie geschlachtet auf dem Thron Gottes oder an dem Thron Gottes stehen. Und genauso wird er wiederkommen. Und die Juden werden ihn erkennen als den, durch den sie durchstochen haben oder durchbohrt haben. Und das ist der Moment, wo auch diese Decke, die Decke vor den Augen Israels weggenommen wird, wo sie erkennen, Jesus ist der Messias. Nachdem sie leider dem Antichrist auf den Leim gegangen sind, aber dieser Geist Gottes wird sie überführen. Es wird eine Welle, wie es beschrieben ist, der Buße und des Gebets geben. Und ein Rest, die Überlebenden, sie werden Jesus Christus als ihren Messias annehmen. Und werden über ihn, Vers 11, werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein. Aber das ist auch der Tag, an dem ganz Israel gerettet wird. Und dies wird beschrieben im Prophet Joel, Kapitel 2, Vers 26. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin, dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Mein Volk wird nie mehr zu Schanden werden. Und jetzt kommt diese Verse, die wir als Pfingstler so gerne zitieren. Kapitel 3, Vers 1. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Fleisch meint hier alles zu diesem Zeitpunkt noch Lebende. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Gott wird sich wieder auf diese Art und Weise seinem Volk offenbaren. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich an jenem Tag meinen Geist ausgießen. Da geschieht die volle Erfüllung. Die volle Erfüllung dieser Verheißung. Zu Pfingsten ist eine Teilerfüllung für die Gemeinde. Noch nicht alles Fleisch, ja, das wisst ihr. Hier ist jetzt die volle Erfüllung für Israel. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und nun kommt das mitten in dieses Geschehen hinein, mitten in dieser Zeit, in dieses Geschehen hinein. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Ja. Jeder. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Und unter den, hier liest du es wieder, übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Genau wie Paulus sagt, ganz Israel wird gerettet, doch dieses ganz Israel bezieht sich auf diesen Überrest, wie ich das schon sagte. Und Saraja spricht auch davon, dass es ein Drittel in etwa sein wird, welches übrig bleibt. Wollen wir den Vers noch lesen? 13, Vers 9. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, also der dritte Teil wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er, der dritte Teil, ist mein Volk und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Dann erfüllen sich all diese wunderbaren Verheißungen, die Gott einst Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. All diese Dinge erfüllen sich, wenn der Messias kommt. Bis jetzt, all das, was wir in Israel sehen, ist so eine Vorausstattung, so ein vorausgreifende Schritte, noch nicht die Enderfüllung dessen, was die Propheten verkündet haben. Denn erst dann wird das Land die letztendlichen von Gott verheißenen Ausmaße auch haben. ja, Israel, die Grenzen von Israel so sein. Oder erst dann wird auch die Wüste blühen, wie es vorhergesagt ist. Das, was heute in der Wüste geschieht, ihr Lieben, das ist alles eine riesen Anstrengung. Wer schon mal in Israel war, hat das alles gesehen, die ganzen Wasserschläuche und die dort mit hohem Aufwand versuchen, in der Wüste was anzupflanzen. Das ist noch nicht das, was Gott verheißen hat. Er spricht von Bächen und all diesen Dingen. Heute muss man immensen Aufwand betreiben, damit das wächst. Und die ganze Bäumepflanzerei, ich habe mich daran nie beteiligt. Ich war vor über 30 Jahren, ist es jetzt schon her, war ich in Israel mal eine längere Zeit gewesen, habe dort auch gearbeitet und mir war es schon damals, aber war mein Bibelwissen noch recht gering gewesen, habe noch nicht viel gewusst, was das Wort darüber sagt, aber diese Bäumepflanzerei war mir schon damals suspekt. Ich wusste, das kam mir irgendwie komisch. Und manchmal gibt mir Gott da so ein Gespür dafür, manches klingt gut und sieht gut aus und man denkt, man müsste mit, aber Gott gibt mir dann manchmal so ein Gespür dafür, was dient ihm wirklich und was ist jetzt ja irgendwo dann doch vergebens. Ja. Verzeiht mir, wenn ich so ehrlich zu euch bin. Ich konnte damit nie so viel anfangen. Ich habe keinen einzigen Baum in Israel gepflanzt. Aber ich lese einmal, was der Prophet Jesaja über diese Zeit schreibt. Da geht es nämlich ganz anders vonstatten. Mitten in diese Zeit hinein, wo Israel ihren Messias erkennt, wo Jesus sie rettet und dann auf dem Thron sitzt, dann kommen denn die Verheißungen in Erfüllung. Kapitel 35, Jesaja Kapitel 35, genau. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen, ja jauchzen und jubeln. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Die Pracht von Karmel und Scharon sehen werden sie, die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Vers 5 weiter. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Kannst du dir das vorstellen? Wir können ja als Gesunde nicht mal springen wie ein Hirsch. Und jauchzen wird die Zunge des Stummen, denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe und die Wüstenglut wird sich zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Und dort, hört her, wird eine Straße sein und ein Weg und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irrgehen. Kein Löwe wird dort sein und kein reisendes Tier wird auf ihn hinaufgehen und noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel und mit ewiger Freude, auch das haben wir ja jetzt noch nicht, ewiger Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Wunderbar wird's werden. Ja. Dann erst, wenn Christus erkannt wird von seinem Volk, wird das alles in Erfüllung kommen. Wenn wir jetzt schon glauben, einiges erfüllt zu sehen, ja, es ist ein Stück weit Vorschattung und es malt uns so manches vor Augen, aber das ist noch nicht die volle Erfüllung, da machen wir uns etwas vor. Manchmal versucht man ja auch den Verheißungen Gottes auf die Sprünge zu helfen, ja, man schiebt das ein bisschen an und organisiert irgendwas und nein, nein, Gott erfüllt seine Verheißung zu seiner Zeit, ohne große Anstrengung unsererseits. Wenn wir jetzt wieder den Römerbrief schauen, und ich bin schon auf der Zielgeraden, ihr Lieben, schauen wir wieder in den Römerbrief, da heißt es, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Dann sind sie wieder zurück in den Bund, eingepfropft worden von Gott, indem er ihre Sünden wegnimmt durch Jesus Christus, der sich geopfert hat. Dann sind sie wieder eingepfropft in diesen Ölbaum. Dann sind sie wieder im Bund. Weiter lese ich noch mal ein Stück. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, ja? Hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Mit dem Evangelium hadert zwar das Volk Israel, aber ihre Auserwählung bleibt dennoch bestehen. Ja, das müssen wir tief verinnerlichen. Ihre Auserwählung bleibt dennoch bestehen. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Wenn auch der Weg Israels schwer ist und vielleicht noch mal schwer, viel schwerer wird, Gott kommt zu seinem Ziel. Gott erfüllt seine Verheißung. Gott rettet ganz Israel. Denn wie ihr, jetzt die Christen in Rom und auch wir, einst Gott nicht gehorcht haben, jetzt aber Erbarmen gefunden haben infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie, die Juden, dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie, die Juden, jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Der gleiche Heilsweg. Ja. Im Himmel, ihr Lieben, gibt es keine zwei Klassen. Eine Klasse für die Juden und eine Klasse für die Christen. Nein, es gibt nur eine Klasse derjenigen, die die Gnade Gottes in Jesus Christus angenommen haben. Amen. Das steht fest. Und Paulus schließt dieses Kapitel mit einem Lobpreis, mit einem Lobpreis auf den allmächtigen, unergründlichen Gott ab. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Wer kann das fassen? Wer kann das alles erklären? Keiner. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolden werden? Denn aus ihm und durch ihm und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja. Paulus macht deutlich, Gottes am Wirken. Vielleicht siehst du es manchmal nicht. Vielleicht stellst du es dir manchmal anders vor. Gott ist am Wirken in der Geschichte seines Volkes, in der Geschichte mit dieser Welt. Und er führt sie alle zu seinem guten, vollkommenen Ziel. Wir werden nicht alles ergründen können. Ich kann nicht alles erklären, nicht alles nachvollziehen. Aber wir dürfen unserem Gott vertrauen. Er hat die Macht. Er ist in Kontrolle. Er übersieht das alles. Ja, wir würden manchmal Gott gerne, also ich zumindest, Ratschläge geben, wie er denn handeln soll. Ich hätte da schon was auf Lager, aber das steht uns nicht zu, ihr Lieben. Es steht uns nicht zu. Und wir haben jetzt in dieser Predigtreihe das angeschaut, diese wunderbare, einzigartige Berufung des Volkes Israels, aber auch auf der anderen Seite diese Gerichte, die Israel durchleben musste und noch muss. Aber letztendlich, lasst mich das so zusammenfassen, wir warten nicht auf dies alles, sondern wir warten darauf, dass Israel ihren Herrn Jesus Christus erkennt als Erlöser, als Messias und die Wiederherstellung Israels. Darauf warten wir und dass Jesus Christus in demselben Zug dann auch wiederkommt. Und ja, lasst mich einen letzten Abschnitt noch lesen, kommt. Das schaffen wir noch. Einen letzten Abschnitt aus der Reihe 14, das ist so schön, das müssen wir lesen. Kapitel 14, Vers 3 und 4. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und jetzt Vers 9 weiter. Und der Herr wird König sein über der ganzen Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Ja? Seid ihr dabei? Wir geben unser Bestes. Ja? Das liegt in der Zukunft, das liegt vor uns und nach meinem heutigen Verständnis der Schrift, immer, das muss ich immer wieder betonen, denke ich, dass noch schlimmere Zeiten, leider noch schlimmere Zeiten als die jetzigen auch auf Israel zukommen werden. Aber das alles, ihr Lieben, dient dazu, dass sie ihren Heiland erkennen, den Heilsplan Gottes annehmen für sich, dass er erfüllt wird. Und so schauen wir auch in der heutigen Zeit auf Israel, schauen, was geschieht dort in diesem Land. Aber vor allem wollen wir einstehen für Israel. Wir wollen für dieses Land beten. Wir wollen sie segnen, wie wir es in Psalm 122 lesen können. Wir wollen sie ihnen Frieden wünschen. Ja. Und so lasst uns auch jetzt einen kurzen Augenblick nehmen. am Ende dieser Predigtreihe, um für das Volk Israel zu beten. Ist es Freiheit, wer mag? Ich schließe dann ab. Ja.